Der Trollkönig von Rainer Taini. Erlanger Märchenserie Erziehung zu menschlichen Werten. Drei Kinder namens Bodo, Jasmin und Elmar wanderten traurig durch den Wald. Sie sollten Beeren und Pilze sammeln und hatten wie immer auch eine Menge gefunden. Trotzdem zögerten sie, wieder nach Hause zu gehen. Der Vater war ständig betrunken und schlecht gelaunt, während ihre Mutter kränklich im Bett lag und nicht aufstehen wollte. Seitdem Vater seine Arbeitsstelle in der nahegelegenen Stadt verloren hatte, weil er zu viel trank und überall Streit anfing, war alles immer schlimmer geworden. Jetzt waren alle Ersparnisse ausgegeben. Zwar hatten sie aus ihrem kleinen Garten noch genug zu essen und bekamen auch eine Unterstützung, aber der Vater brauchte ja ständig mehr Geld, damit er sich immer wieder betrinken konnte. Kaum waren die Kinder zu Hause, fing der Vater schon wieder an zu schimpfen. »Ihr Faulpelze, ist das alles? Wie sollen wir davon noch was verkaufen?« »Aber mir ist etwas eingefallen, was uns helfen kann«, sagte er dann. »Und wehe, wenn ihr nicht mitmacht und tut, was ich euch sage.« Und er trug Bodo, dem Ältesten, auf, er müsse sich ab morgen als Bettler verkleidet an die Straße zur Stadt stellen. »Lass dir ja eine mitleidheischende Geschichte einfallen«, mahnte er, »eine, die du den vorbeigehenden Leuten erzählen kannst, sodass sie dir auch was geben. Ohne Mitleid geben sie nichts. Und sie müssen Geld geben, verstehst du? Ich will nur Geld. Und noch etwas. Wo du auch hingehst, bleib dem alten Schloss fern, das auf dem Hügel steht. Du weißt doch, dort wohnt der Trollkönig. Er ist ekelhaft hässlich und böse. Wahrscheinlich ist er das scheußlichste Wesen, das es auf Erden gibt. Also komm ihm ja nicht nahe.« Bodo war recht elend zumute, wie er sich am nächsten Morgen auf den Weg machte. Aber der Gedanke an die vielen Gaben, die die Vorübergehenden ihm schenken würden, ließ ihn bald wieder fröhlicher werden. Er würde ein vorzüglicher Bettler sein. Er würde sich für den mitleiderregendsten Bettler ausgeben, den sie je gesehen hatten. Und obwohl ihm anfangs sein Gewissen etwas zu schaffen machte, beschloss er doch, jede geeignete Lüge zu erzählen, und sei sie noch so groß, um möglichst großzügige Gaben zu erlangen. Natürlich wusste Bodo, dass sein Vater das meiste von dem erbettelten Geld vertrinken würde. Aber ein bisschen wollte er heimlich für sich behalten, dafür, dass er so ein guter Bettler war. Und das würde er auch nicht mit seinen Geschwistern teilen. Nein, nie. Ehe Bodo die Straße erreichte, zerriss er seine Kleidung noch ein bisschen und schmierte sich Schlamm ins Gesicht. Unterdessen dachte er sich die Geschichte aus, die er erzählen wollte, um Mitleid zu erregen. Und dann war er schon an der großen Straße. Vor sich konnte er die Stadt sehen, und hinter ihm in der Ferne war der Hügel, auf dem das Schloss des Trollkönigs stand. Der Trollkönig. Sind Könige nicht reich? Ungeachtet der Warnungen seines Vaters schlug Bodo die Richtung zum Schloss ein. Vater meinte oft nicht das, was er sagte. Wenn er getrunken hatte, erzählte er manchmal Lügen. Darauf brauchte man nicht zu hören. Mit ein bisschen Glück würde er vielleicht auf einen Bewohner des Schlosses stoßen. Und dann...
»Hallo, junger Mann«,
rief eine Stimme hinter ihm. Ein Reiter auf einem prächtigen Pferd hielt neben ihm an. Sein Weg führte in die Richtung zum Schloss. Bodo machte seine Stimme so elend, wie er nur konnte. »Bitte, mein Herr«, wimmerte er, »helfen Sie, ich bin so hungrig.« »Wer bist du und was tust du hier?« erkundigte sich der Reiter freundlich. Er sah aus wie der Diener einer reichen Persönlichkeit.
»Bitte, mein Herr«, schluchzte Bodo, »meine Eltern und die ganze Familie sind von einem grausamen Herrn zu Sklaven gemacht worden. Wir bekommen fast nichts zu essen und werden gezwungen, von früh bis spät schwer zu arbeiten. Ich bin weggerannt, weil ich es nicht mehr aushalten konnte.«
»Eine gute Geschichte«, dachte er dabei. »Die erregt bestimmt sein Mitleid. Und wenn er wirklich vom Schloss ist, wie es scheint, dann nimmt er mich vielleicht sogar mit.« Also fuhr er fort.
»Bitte helfen Sie mir, hier wegzukommen. Der grausame Herr ist mit Hunden hinter mir her. Und wenn er mich einkriegt, erwartet mich eine furchtbare Strafe. Bitte helfen Sie doch.«
Und er schluchzte so herzzerreißend, dass ihm schließlich echte Tränen kamen. »Komm, weine nicht«, sagte der Mann freundlich. »Wenn du dich nicht scheust, hinter mir aufzusitzen, nehme ich dich mit zum Schloss meines Herrn, und mein Herr, der Trollkönig, wird dafür sorgen, dass du genau das erhältst, was du verdienst.« Nun, das ließ sich Bodo nicht zweimal sagen. Hoch erfreut kletterte er hinter dem Mann aufs Pferd und sie ritten davon. Wie sie sich dem Schloss näherten, wurde der Weg steiler. Es war ein riesiger Bau mit unzähligen Türmen und Gemäuern, mit seltsam geformten Fenstern und Torbögen. Bodo war ganz aufgeregt. Und was die Warnungen seines Vaters anbetraf, so zog er es vor, darüber nicht mehr nachzudenken. Denn irgendwie war ihm doch ein wenig beklommen zumute, wie sie durch das riesige Tor in den Schlosshof ritten. Der Reiter hielt an und half ihm vom Pferd. Ein Diener, er sah aus wie ein Zwerg mit einem riesigen Kopf, trat heran und erkundigte sich, was der Junge wollte und wer er sei. »Ein armes Bettelkind, das unseren gnädigen König zu sprechen begehrt«, sagte der Reiter, worauf der Diener Bodo aufforderte, ihm zu folgen. Durch einen endlosen Gang hindurch, zu dessen Seiten überall Bilder von hässlichen Rittern hingen, gelangten sie an eine riesige Tür. Eine Wache salutierte, die Tür öffnete sich und sie betraten den Thronraum. Ein finsteres Gewölbe, wie eine riesige Höhle. Bodo fühlte sein Herz pochen. Um sie herum, in den nebligen Ecken, war ein Flimmern wie von Glühwürmchen, und unter der hohen, kuppelförmigen Decke schwirrten Scharen von Fledermäusen umher.
»Komm näher, mein Kind, und hab keine Angst«, ertönte eine dunkle Stimme wie Donnergrollen.
Sie war nicht unfreundlich, aber Bodo erschrak doch etwas. Es war der König. Er saß in einer Ecke auf einem riesigen Thron, der über und über mit silbern schimmernden Spinnweben bedeckt schien. Sein Gesicht war das hässlichste, das Bodo je gesehen hatte. Mit einer Haut wie faltiges Leder, mit tief sitzenden winzigen Äuglein und einer enorm großen roten Nase. Es war über und über mit Warzen bedeckt, aus denen kleine Haarbüschel hervorwuchsen. Wenn er nun wirklich böse war, vielleicht fraß er Kinder. Doch die Stimme des Königs war sanft, als er ihn nochmals aufforderte, näher zu treten. Und Bodo erinnerte sich, weshalb er gekommen war. Ich muss ihn dazu bringen, Mitleid mit mir zu haben. Also erzählte Bodo dem König die gleiche Lügengeschichte, dass er mit der ganzen Familie als Sklave gearbeitet hätte und jetzt auf der Flucht sei. Der König versprach, für ihn in angemessener Weise, wie er sagte, zu sorgen. Und Bodo war sich sicher, er würde da einiges für sich herausholen.
»Doch sag mal«, fuhr der König fort, »was hat man dir über mich erzählt, dort, wo du herkommst? Hast du über mich sagen hören, ich wäre vielleicht böse und niederträchtig?«
»Oh nein, Majestät, nichts dergleichen«, log Bodo. »Ich habe nur gehört, Sie wären der freundlichste und großzügigste König auf der ganzen Welt. Mein Vater hat mir das versichert und andere auch. Deswegen wollte ich mich an Sie um Hilfe wenden.«
Der König nickte bedächtig und rief eine Dienerin. Es war eine bucklige und zahnlose alte Frau, die aussah wie eine Hexe. Sie führte Bodo zu seinem Zimmer. Doch was für ein Zimmer das war! Ein dunkler, modrig riechender Raum voller Kartoffeln, Mohrrüben und Zwiebeln, alle in großen Haufen zusammengeworfen. Und Bodo erhielt den Befehl, das alles zu sortieren, bevor er etwas zu essen bekäme. Und was er dann kriegte, war nichts als eine Schale Haferbrei und Wasser, worauf er in einem anderen Raum rote Beete, Gurken und Kohlköpfe aussortieren musste. Eine schmutzige Strohmatte in der Ecke sollte ihm als Bett dienen. Auf seinen lauten Protest gab die Alte nur ein hässliches Lachen von sich.
»Befehl des Königs«, kicherte sie, »du hast doch gesagt, du wärst ein Sklave, schlecht behandelt und halb verhungert. Und ein schlecht behandelter, halb verhungerter Sklave bist du nun auch.«
Damit warf sie die Tür zu, und der arme Bodo musste wieder an die Arbeit gehen. Und so ging es Tag um Tag, und nie erhielt er zu essen, ehe seine sinnlose Aufgabe beendet war. Als Bodo nicht wieder nach Hause zurückkehrte, wurde sein Vater sehr böse.
»Wahrscheinlich ist er weggelaufen, um sein eigenes Glück in der Welt zu versuchen. Und wir sind ohne Geld, dieser Nichtsnutz.«
»Aber du, Jasmin«, sagte er zu seiner hübschen Tochter, »du wirst ja ein noch viel besserer Bettler sein.« Damit schickte er Jasmin aus, dass sie nun um Geld betteln sollte. Und auch sie warnte er, sie dürfe nicht in die Nähe des Schlosses gehen, denn der Trollkönig sei böse und ekelhaft hässlich. Sobald Jasmin die Straße erreicht hatte, wandte sie sich in die Richtung zum Schloss. Denn der Wunsch ihres Vaters war ihr völlig egal. Auch ihr ging es nur darum, wie sie für sich selber etwas Geld extra bekommen könnte. Da hielt neben ihr ein Reiter auf einem prächtigen Pferd und fragte sie, wer sie sei. Sie meinte, er gehörte bestimmt zum Schloss des Trollkönigs, denn dorthin schien sein Weg ihn zu führen, und das gab ihr eine Idee. Die Geschichte, die sie ihm erzählte, war genau wie die von Bodo, von Anfang bis Ende eine Lüge. Sie wäre eine Prinzessin, erzählte sie, und sei vom Schloss ihres Vaters weggerannt, weil der König und die Königin sie zwingen wollten, einen ekelhaften, hässlichen Prinzen zu heiraten, einen, den sie unmöglich jemals lieben könnte. Und der Reiter schien ihr wirklich Glauben zu schenken. Oh, wie froh sie das machte. Und sie wurde noch aufgeregter, als sie hörte, er käme tatsächlich vom Schloss des Trollkönigs. Und er wollte sie gern dorthin bringen, wenn sie sich nicht scheuen würde, hinter ihm aufzusitzen. Auch Jasmin war recht erschrocken, als sie den König sah. Er sah so hässlich aus, dass sie fürchtete, er sei bestimmt auch ganz böse. Doch sie fasste Mut und erzählte die gleiche Jammergeschichte, die sie erfunden hatte. Sie sei eine Prinzessin, die geflohen wäre, um den ekelhaften, hässlichen Prinzen nicht heiraten zu müssen.
»Wir werden uns um dich kümmern, wie du's verdienst«, sagte der Trollkönig mit einem Lächeln.
Und dann fragte er sie, ob sie hätte sagen hören, dass er niederträchtig und böse sei. Eben das war natürlich, was der Vater ihr wirklich gesagt hatte, aber
»Nein«, log sie, genau wie Bodo. »Ich habe nur Gutes über sie gehört, dass sie sehr gütig wären und ein sehr großzügiger König, der allen hilft, die in Not sind.«
Der König nickte nur und gebot dann der hexenhaften Dienerin, Jasmin zu ihrem Zimmer zu führen. Welch wunderbar prächtiger Raum das war. Wahrlich das Schlafgemach einer Prinzessin. Die Decke war wie ein blauer, sternenübersäter Himmel, und an den Wänden gab es Bilder der schönsten Landschaften mit Vögeln und Tieren darauf, die aussahen, als ob sie lebendig wären. Es gab einen goldenen Tisch mit zwei silbernen Stühlen davor. In der Mitte stand ein gewaltiges Bett mit einem regenbogenfarbigen Baldachin. Und auf dem Bett saß ein Mann, der eindeutig ein Prinz war, denn er trug eine Krone aus Gold und Diamanten. Aber wie hässlich er war! Eine rechte Missgeburt. Sein Kopf war riesig, ganz rot und völlig kahl. Die Augen wie winzige Knöpfe mit buschigen Brauen und die Nase wie eine verkrüppelte Rübe. Er trug einen struppigen, giftgrünen Bart. Und das ganze Gesicht war mit Pickeln und Warzen übersät. Damit nicht genug hatte er einen Buckel. Das eine Bein war kürzer als das andere und die Arme waren nur kurze Stummel.
»Willkommen, mein Prinzesschen«, rief er mit quäkender Stimme, indem er vom Bett sprang und mit ausgestreckten Armen auf sie zuhoppelte. Du also bist die Erwählte, die ich heiraten darf. Welche Ehre für mich!«
Und er wollte sie umarmen. Jasmin versuchte, ihm zu entfliehen, doch die Tür war verschlossen.
»Was ist denn, mein Liebling?« rief der Prinz. »Hast du nicht gesagt, man wollte dich zwingen, einen ekelhaften, hässlichen Prinzen zu heiraten, den du nicht lieben kannst? Das stimmt doch, oder? Dann musst du's doch wohl sein, die mir bestimmt ist.«
Wie sie das hörte, brach Jasmin in ein verzweifeltes Weinen aus. Doch es nützte ihr gar nichts.
»Es eilt ja nicht«, sagte der Prinz. »Wir werden hier so lange zusammenbleiben, bis du dich an mich gewöhnt hast. Ich kann gut warten, weiß ich doch, dass du schließlich die meine sein wirst.«
Und so musste Jasmin jenen Raum mit ihm teilen und an dem goldenen Tisch mit ihm essen und seinen grässlichen Gestank ertragen und nahe bei ihm in dem Regenbogenbett schlafen. Und jeden Tag war es das Gleiche. Und bei all seiner Freundlichkeit war ihr doch klar, dass er für sie immer hässlich und ekelhaft sein würde. Auch Jasmin kehrte also nicht nach Hause zurück. Und der Vater war sehr wütend darüber. Er meinte, sie wäre Bodo nachgelaufen, was in gewisser Weise ja stimmte. Und dass sie sich nun gemeinsam vergnügten, was sie ganz sicherlich nicht taten. Wenn er gewusst hätte, wie sehr beide sich danach sehnten, wieder zu Hause zu sein. Doch ihn beschäftigte nur der Gedanke an Geld. Also beschloss er schließlich, auch Elmar, den Jüngsten, als Bettler auszuschicken. »Und dass du mir ja zurückkommst, ehe es dunkel wird«, warnte er. »Und gib dir Mühe, möglichst jammervoll auszusehen, damit die Leute dir viel Geld geben.« »Und ich gehe auch nicht zum Schloss des Trollkönigs«, versprach Elmar. »Das ist mir egal«, sagte der Vater, »solange du abends zurückkommst. Merk dir jedoch, der Trollkönig ist ein scheußliches Ungetüm, widerlich und böse. Und was du auch tust, die Hauptsache ist, dass du Geld nach Hause bringst, hörst du?« Elmar versprach, sein Bestes zu tun. Er hätte alles getan, wenn es nur seiner Mutter helfen würde, gesund zu werden und seinem Vater mit dem Trinken aufzuhören. Als Elmar an der großen Straße stand, kam alsbald der Reiter auf seinem prächtigen Pferd, hielt an und fragte ihn, was er dort täte. »Bitte, lieber Herr, mein Vater hat mich ausgeschickt zu betteln und mit viel Geld nach Hause zu kommen«, erwiderte Elmar. »Wieso seid ihr denn so arm?«, erkundigte sich der freundliche Herr. Und Elmar erzählte ihm alles wahrheitsgetreu, dass die Mutter krank sei und der Vater Geld wollte, um trinken zu können, und dass seine Geschwister auch betteln gegangen seien, ohne je zurückzukehren. »Wenn ich auch nicht zurückkomme«, schloss er, »wird mein Vater noch wütender werden und Mutter wird vielleicht gar nicht mehr gesund. Sie tun mir beide so leid. Bitte helfen Sie doch, lieber Herr.« Der Reiter erbot sich, ihn zum Schloss mitzunehmen, und mit Herzklopfen setzte sich Elmar zu ihm aufs Pferd, und bald waren sie da und Elmar wurde zum König geführt. Natürlich war auch er sehr erschrocken, wie er den Thronraum, diese riesige Glühwürmchenhöhle betrat. und als der hässliche König auf seinem Spinnenwebthron ihn mit Donnerstimme ansprach, da dachte er an die Warnung seines Vaters und sein Herz pochte laut. Doch er erinnerte sich, wie freundlich der Reiter gewesen war und daran, dass er seinen Eltern helfen musste. Außerdem klang die Stimme des Königs ja gar nicht so böse. Also fasste er Mut, schritt auf den König zu und berichtete ihm alles, was er zuvor dem Reiter erzählt hatte. Der König versprach, in angemessener Weise für ihn Sorge zu tragen, doch nicht ohne sich zuvor zu erkundigen, was Elmar von ihm hielte und ob er auch hätte sagen hören, er, der König, sei niederträchtig und böse. »Oh ja, das hat man mir schon gesagt«, meinte Elmar. »Mein Vater hat mich gewarnt, sie wären ganz scheußlich und widerlich.«
»Und hast du ihm geglaubt?« fragte der König, wobei er sich so weit vorlehnte, dass Elmar die Haare zählen konnte, die ihm aus den Warzen auf seinem Gesicht hervorwuchsen.
»Ja, Majestät, anfangs schon«, gestand Elmar. »Und ich hatte auch Angst, als ich hier hereinkam, aber...«
»Aber was?« wollte der König wissen.
»Aber niemand ist doch die ganze Zeit nur böse«, sagte Elmar, denn das glaubte er wirklich. »Und ihre Stimme klingt ganz freundlich. Und es ist ja bestimmt nicht ihr Fehler, wenn sie so hässlich sind, dass manche Leute Angst kriegen.«
»Ein wahreres Wort ward nie gesprochen«, sagte der König. Und er fing an, mit Donnerstimme zu lachen, so sehr zu lachen, dass das Gelächter aus jeder finsteren Ecke des enormen Gebäudes widerhallte und Elmar einfach mitlachen musste. Und die riesige rote Nase des Königs schien zuckend zu tanzen und die Haare in seinen Warzen schwankten hin und her wie unzählige Schilfhalme im Sturm. Und die Glühwürmchen in den finsteren Ecken, ja sogar die Fledermäuse unter der Gewölbedecke, schienen in das Gelächter mit einzustimmen. Und noch immer wurde das Lachen lauter und lauter, bis das Gebäude selbst zu zittern begann und die Mauern begannen zu bröckeln und einzufallen. So viel Staub wirbelte jetzt durch den Dunst, während der König sich mit Donnergelächter auf dem Thron hin und her wälzend noch da hinein schnaufte und nieste und immer mehr Staub aufwirbelte, sodass Elmar die Augen schließen musste. Dann hörte das Lachen urplötzlich auf. Und eine tiefe Stille senkte sich auf den Raum. Elmar öffnete die Augen und machte sie rasch wieder zu. Denn was er sah, konnte ja unmöglich wahr sein. Schlief und träumte er wohl? »Nein, das ist kein Traum«, sprach eine sanfte Stimme neben ihm. Und wie er erneut die Augen öffnete, gewahrte er den König. Oder wer war das da vor ihm? Auf einem prachtvollen Thron, der voller Diamanten und Smaragde glitzerte. Der ganze Raum war jetzt freundlich und hell. Vögel schwirrten unter einer Decke hin und her, die wie der Morgenhimmel im Frühling war, und bunte Schmetterlinge tanzten in der sanften Brise. Jedoch da, wo der hässliche König gethront hatte,
saß jetzt ein schöner Jüngling mit edlen Gesichtszügen und funkelnden Augen. Er war prächtig gekleidet und trug eine Krone von Edelsteinen, die wie ein Dutzend Regenbögen leuchtete. »Ich bin der, welcher der Trollkönig war«, sagte er. »Ich bin von einer Fee zur Strafe für mein lügnerisches und betrügerisches Verhalten auf Jahrhunderte in ein ekelhaftes, hässliches Geschöpf verwandelt worden und mein ganzes Schloss und die meisten seiner Bewohner erlagen dem gleichen Fluch und mussten hässliche Trolle sein, bis auf den freundlichen Reiter, der dich hierher brachte. Er war damals der einzige ehrliche und aufrechte Mensch, den es um mich gab. »Aber was haben Sie denn Schreckliches getan, um eine solche Strafe zu verdienen?« fragte Elmar, sobald sein Mund sich nach all dem Staunen wieder geschlossen hatte. »Ich war so oft von meiner guten Fee davor gewarnt worden zu lügen«, sagte der junge König. »Aber ich habe nie damit aufgehört. Ich meinte, als König dürfte ich mir meine eigenen Regeln machen und tun, was immer ich wollte. Als ich heiraten sollte, wählte ich eine wunderschöne Prinzessin zur Braut. Doch ich ließ ihren Eltern erzählen, mein Land sei viel reicher, als es wirklich war, und dass mein Schatz eine riesige Höhle inmitten der Berge ausfüllte. Diese Höhle gab es überhaupt nicht. Was aber das Schlimmste war, ich versicherte ihr, dass ich sie von Herzen liebte und ihr immer ein treuer Ehemann sein würde. Dabei stimmte das überhaupt nicht. Ich heiratete sie nur, weil ich von ihrem großen Reichtum gehört hatte. Doch schon damals dachte ich, vielleicht würde sie ja an gebrochenem Herzen sterben, wenn sie die Wahrheit herausfand. Und das machte mir überhaupt nichts aus, sondern ich freute mich darauf, dass ich dann eine andere Prinzessin heiraten könnte, auf die ich ein Auge geworfen hatte, die fast ebenso reich sein sollte. »Und hat sie die Wahrheit herausgefunden?« wollte Elmar wissen. Der König schüttelte den Kopf. »Sie war nicht besser als ich«, sagte er. »Und die Hochzeit fand nie statt. Die Fee verhinderte es. Denn meine Braut hatte auch gelogen und ihren Reichtum 10-mal so groß erscheinen lassen, wie er war. Auch sie hatte für mich nicht das Geringste übrig. Ihr ging es nur um meine Schätze. Zur Strafe wurde sie in ein noch scheußlicheres Wesen verwandelt als ich. In einen Prinzen in meinem Schloss. Ja, einen Prinzen, so dass wir in all den vielen langen Jahren auch nicht einander heiraten konnten. Aber das ist jetzt alles vorbei«, endete der König mit frohem Lächeln. »Du hast den Zauber gebrochen und uns alle erlöst, denn du bist der erste Mensch in all diesen Jahren, der zu mir kam und kein einziges unwahres Wort sprach. Dafür danke ich dir von Herzen.« In diesem Augenblick flogen die Türen auf und viele glückliche Menschen kamen hereingeströmt. Stell dir seine Freude vor, als Elmar unter ihnen seine Geschwister entdeckte. Auch sie waren jetzt frei, und es tat ihnen aufrichtig leid, so viel gelogen zu haben. Sie waren überglücklich, Elmar wiederzusehen und zudem zu erfahren, dass er es war, der sie durch seine Wahrheitsliebe erlöst hatte. Wie staunten später die Eltern, als die Kinder in einer königlichen Karosse nach Hause gefahren wurden. Der König ließ sie einladen, mit allen Kindern bei ihm im Schloss zu wohnen. Dort wurde der Vater alsbald von seiner Trunksucht geheilt und die Mutter erholte sich rasch von ihrer Krankheit. Und noch gerade rechtzeitig, denn nur eine Woche danach fand die Hochzeit des Königs mit der erlösten Prinzessin statt. Sie war nicht mehr der abscheuliche Prinz, mit dem Jasmin das Bett hatte teilen müssen, sondern eine ganz wunderschöne Frau. Die vielen Jahre der Verzauberung hatten nicht nur sie, ebenso wie den König, von ihrem Hang zu Lug und Betrug geheilt, sondern beide hatten auch ihre Liebe füreinander entdeckt. Natürlich waren die Kinder mit ihren Eltern Ehrengäste bei der königlichen Hochzeit. Und die Kanonen gaben 36 Böllerschüsse ab, 12 für das Brautpaar und 24 zu Ehren von Elmar, der sie errettet hatte. Alle waren sehr glücklich und die ganze Familie fand im Schloss ein neues Zuhause und viele wunderbare Freunde. Und dort leben sie sicherlich heute noch in Frieden und Freuden.